WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
16. Februar 1620. Der Geburtstag des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg.
Ein schäbiger, nasskalter Wintertag Mitte Januar. Studenten auf dem Campus Griebnitzsee der Universität Potsdam hasten zwischen den Gebäuden hin und her. Haus 1 ist ein langgestreckter, neoklassizistischer Bau aus den 1940er Jahren. In der hohen Eingangshalle steht, etwas verloren, ein kleiner, runder Tisch. Ein weißes Tuch, ein paar Blumen darauf, ein offenes Kondolenzbuch.
Je suis Charlie.
Haben viele hineingeschrieben und
mehr Toleranz.
Die Anschläge von Paris liegen gerade eine Woche zurück. Ein langer Flur führt von der Eingangshalle zum Büro Professor Heinz Klegers. Der gebürtige Schweizer lehrt politische Theorie. 2008 hat er als Reaktion auf fremdenfeindliche Überfälle in der brandenburgischen Landeshauptstadt 10 Thesen zum Thema Toleranz aufgestellt und damit einen breiten Bürgerdialog angestoßen.
Was die Potsdamer heute noch am meisten erinnern, sind diese 60 Stellwände in der ganzen Stadt, in verschiedenen Stadtteilen, wo man seine Meinung zum Thema, wie sollte so ein Toleranzedikt für Potsdam aussehen, äußern konnte.
Ein Toleranzedikt? Einmal gab es das schon, 1685, aus der Hand eines Hohenzollern, des Kurfürsten Friedrich Wilhelms von Brandenburg, der große Kurfürst genannt. Der Hintergrund damals? Im Oktober 1685 erklärt der französische König Ludwig XIV. Das Edikt von Nantes für null und nichtig. Das ist ein Erlass seines Großvaters, wonach auch Protestanten im mehrheitlich katholischen Frankreich die vollen Bürgerrechte besitzen und ihren calvinistisch reformierten Glauben ausüben dürfen. Zwar hat das Edikt von Nantes Frankreichs Calvinisten, auch Hugenotten genannt, nie ganz vor Gewalt und Unterdrückung schützen können. Jetzt aber sind alle Hugenotten über Nacht vor die Entscheidung gestellt, zum Katholizismus überzutreten oder unterzutauchen. Ihre Heimat zu verlassen, verbietet Ludwig XIV. Den Entrechteten, unter Androhung der Todesstrafe. Hunderttausende wagen trotzdem die Flucht. Heinz Kläger.
Nachdem das Edikt von Nantes in Frankreich gescheitert war, das sollte ja für einen Religionsfrieden garantieren zwischen Protestanten und Katholiken, hat dann eben der große Kurfürst 1685 sehr schnell gehandelt.
Keine 14 Tage lässt Friedrich Wilhelm verstreichen. Dann setzt er sich hin und schreibt, um, wie er formulierte,
die große Not und Trübsal, womit es dem Allerhöchsten nach seinem alleinweisen, unerforschlichem Rat gefalle, einen so ansehnlichen Teil seiner Kirche heimzusuchen, auf einige Weise zu sublevieren und erträglicher zu machen.
Der Kurfürst gibt den bedrängten Hugenotten Asyl. Und mehr noch, er verspricht ihnen stattliche Privilegien, kostenlosen Wohnraum etwa oder Baumaterial, Steuerfreiheit auf Jahre hinaus. Sie dürfen ein Handwerk aufnehmen, ohne Zunftmitgliedschaft. Handel treiben, ihre eigene Sprache sprechen, ihre eigene Gerichtsbarkeit ausüben. Was Friedrich Wilhelm da tut, ist ein riskanter Akt, erklärt Heinz Kläger. Riskant,
weil er natürlich sich mit der Großmacht Frankreich vor allem anlegte. Also der französische König Ludwig war darüber nicht erfreut. Und zweitens war er nicht sehr erfreut darüber, die lutheranische Mehrheitsgesellschaft in seinem eigenen Land. Es gab sehr viele Widerstände gegen diese Integration.
Der große Kurfürst ist ein Reformierter, kein Lutheraner wie die allermeisten seiner Untertanen. Genau das ist der Grund, weshalb für den Tübinger Historiker Matthias Asche das Edikt des Hohenzollern Ausdruck konfessioneller Solidarität, aber kein Toleranzedikt ist.
Nein, denn er lädt ja nun mit den Hugenotten keine fremde Konfession ein, sondern die Hugenotten sind Calvinisten, also französische Reformierte, genau das Gleiche, was der Kurfürst auch ist. Und insofern lädt er eigentlich ausschließlich seine Glaubensbrüder und Schwestern ein, nicht aber Lutheraner und schon gar nicht Katholiken.
Das steht im Edikt.
Die aber der römisch-katholischen Religion zugetan, haben sich der Rechte, Privilegien und Wohltaten in keinerlei Weise anzumaßen.
Matthias Asche?
Und das ist natürlich Kalkül. Das ist ja gar keine Frage, denn der große Kurfürst hat hier versucht, seine eigene Minderheitsposition zu stärken.
Ein Herrscher als Angehöriger einer Minderheit in seinem eigenen Land. Zu verdanken hat Friedrich Wilhelm diese konfliktträchtige Konstellation seinem Großvater, dem Markgrafen von Brandenburg Johann Sigismund. Der konvertierte nämlich 1613 innerhalb des Protestantismus.
Er war vorher ein Lutheraner und ist dann zum reformierten Glauben übergetreten. Das mag heute nicht mehr so bedeutend sein. Damals war das ein unerhörter Akt.
Lieber türkisch als reformiert, lautete ein Spruch unter Lutheranern. Johann Sigismund ignorierte ihn. Der Grund? Machtpolitik. Eine ungeklärte Erbschaft. Der Markgraf erhob Anspruch, durchaus strittig, auf zwei ansehnliche Besitztümer am Niederrhein und in Westfalen, Jülich und Kleve.
Und hier hatte er eben halt mit Landständen zu tun gehabt, die anders als in Brandenburg zum Teil reformiert waren.
Weshalb der Lutheraner es angeraten fand, sich neu zu orientieren in seinem religiösen Bekenntnis.
Das ist eine kalkulierte Konversion gewesen, wobei ich nicht in Frage stellen möchte, dass Johann Sigismund nicht vielleicht doch eine gewisse Neigung zum Reformiertentum, zum Calvinismus hatte.
Cuius regio, eius religio, die berühmte Kompromissformel des Augsburger Religionsfriedens von 1555.
Sinngemäß übersetzt, der regiert, bestimmt die Konfession des Territoriums.
Seine brandenburgischen Landeskinder hätte Johann Sigismund also zwingen können, gleichfalls dem lutherischen Glauben zu entsagen. Er tat es aber nicht.
Das ist auch ziemlich klug gewesen. Allerdings ist das nicht eine Frage von Toleranz, sondern man könnte vielleicht auch sagen, Staatsräson.
Vor allem mit seinen Landständen wollte Johann Sigismund es nicht verderben. Sie, die politischen Vertreter des Adels und der Städte, manchmal auch des Klerus, besaßen nämlich das sogenannte Steuerprivileg. Sie bewilligten und trieben ein, was in des Markgrafen Kassen landete. Seit 1613 gibt es in der lutherischen Mark Brandenburg also einen reformierten Hof. Aber auch quer durch die Familie läuft ein Riss. Was Friedrich Wilhelm, der spätere große Kurfürst, geboren am 16. Februar 1620, bereits in der Wiege zu spüren bekommt. Gut, vermutlich noch nicht, aber Chronisten halten fest.
Großmutter Anna von Preußen, des mittlerweile verstorbenen Johann Sigismunds Frau, eine energische Person mit einem eigenen Kopf, weigert sich, den kleinen Kronprinzen begutachten zu kommen. Auch seiner Taufe durch reformierte Hofprediger bleibt sie fern. Sie hat ihr lutherisches Bekenntnis nämlich nie abgelegt.
20 Jahre später, 1640, besteigt Friedrich Wilhelm nach dem Tod seines Vaters den Thron. Das Erbe, das er antritt, ist nicht leicht. Die konfessionellen Spannungen zwischen Hof und Untertanen lasten nach wie vor auf dem Land. Einem Land, das zwar groß, aber löchrig wie ein Flickenteppich ist. Mit Besitzungen weit abgetrennt von der Mark, dem entlegenen Königsberg etwa oder den Provinzen am Rhein, sodass immer wieder fremde Zollgrenzen überschritten werden müssen. Dazu kommt, die Verwaltung ist marode. Und die Taler in der kurfürstlichen Kasse lassen sich zählen. Die größte Hypothek aber ist das Drama von nunmehr 22 Jahren Krieg. Ganze Regionen sind entvölkert, Dörfer verwaist oder zerstört, Felder liegen brach.
Friedrich Wilhelm macht sich an die Arbeit. Er gibt sich ein beratendes Gremium, den Geheimen Rat, und schafft einen zentralen Beamtenapparat. Er legt neue Straßen und Kanäle an und richtet eine ständige Postlinie ein. Dadurch kann er die Handels- und Kommunikationswege verbessern, enorm wichtig in so einem weiten Reich. Eine seiner bedeutendsten Neuerungen, ein stehendes Heer, schmucke Truppen mit blauen Röcken und roten Strümpfen und Ursprung jener preußischen Armee, die einmal Geschichte machen wird.
Das alles kostet Geld. Also führt der Kurfürst die Akzise ein, eine Art Mehrwertsteuer. Und er geht seine Stände erfolgreich um die Bewilligung von mehr Steuern an. Die adligen Herren kriegen auch etwas dafür. Ihre Fronarbeit leistenden Bauern haben das Nachsehen.
Die Leibeigenschaft tut derer Orten, da sie introduziert und gebräuchlich aller Dingen verbleiben.
Doch alle Strukturreformen und staatsbildenden Maßnahmen können nicht herbeizaubern, was Brandenburg-Preußen, das im Dreißigjährigen Krieg die Hälfte seiner Bewohner verloren hat, am meisten braucht: Menschen.
Der große Kurfürst holt deshalb 1649 friesische Bauern, Reformierte, ins Land. Die Friesen sollen die Altmark entwässern und Dörfer bauen. Auch Friedrich Wilhelms holländische Frau sorgt für den Zuzug von Siedlern. Landsleute, vornehmlich Handwerker und Künstler, folgen Luise Henriette von Oranien nach Potsdam.
Mit dem Edikt von Potsdam nutzt Friedrich Wilhelm die historische Chance, sein Kolonisierungsprojekt gewaltig voranzutreiben. Mithilfe tausender gut ausgebildeter Handwerker und Händler, Künstler, Gelehrter und Juristen. Viele Hugenotten zählen zu Frankreichs Elite. Die große Mehrheit der Glaubensflüchtlinge geht nach England oder in die damals blühenden Niederlande. Aber 20.000 folgen dem Ruf in die Wüste Brandenburg. Als Beispiel einer am Ende gelungenen Integration gilt die Einwanderung der Hugenotten bis heute. Das ist nicht völlig falsch, aber auch Teil der Legende vom guten Preußentum, wo nicht autoritäres Denken und Militarismus herrschen, sondern Freigeist und Toleranz. Historiker Matthias Asche:
Die Geschichte der Hugenotten in Preußen ist im Grunde genommen eine große Meistererzählung.
In die ein Jahrhundert später das berühmte Jeder nach seiner Fasson Friedrichs des Großen einfließen durfte. Sogar in das Selbstverständnis der DDR hat das Potsdamer Edikt des Kurfürsten gepasst.
Ludwig XIV., also der Bösewicht, wenn Sie so wollen, eignete sich als ein Beispiel eines intoleranten, spätfeudalistischen Monarchen. Und man konnte das preußische Erbe positiv bewerten.
Was bei all dem gerne vergessen wird: die Aufnahme der Hugenotten war angeordnet.
Das Edikt war früher ein Erlass von oben und wurde vom Herrscherhaus auch durchgesetzt.
Heinz Kläger, aus der Schweiz an die Universität Potsdam gezogener Gelehrter.
Gegen Widerstände.
Genau da liegt der zentrale Unterschied zu dem von Kläger mitentwickelten neuen Potsdamer Toleranzedikt. Es sollte von unten kommen, aus der Bevölkerung selbst. Deshalb der öffentliche Stadtdialog im Jahr 2008. Eine der Thesen von damals lautet:
Eine neue Bürgerschaft fällt nicht vom Wertehimmel, sondern sie muss sich sozusagen über die sozialen und politischen Differenzen hinweg neu definieren und interpretieren. Und da braucht es eben Konflikt und Kooperation, es braucht Gespräch und Unverständnis, es braucht auch Wahrnehmung und Neugierde.
Es gehe, so Kläger, um die Werteorientierung in einer Gesellschaft, die immer heterogener wird. Um eine verbindliche Werteorientierung.
Verbindlich im Sinne von verbindend.
Die Suche danach war und ist ein offener, unabgeschlossener Prozess.
Und das wollten dann Leute, die sich 2008 kennengelernt haben, weiterführen und haben dann 2009 diesen Verein gegründet.
Einen Verein mit dem Namen Potsdamer Neues Toleranzedikt.
Und seitdem geht dieser Stadtdialog weiter.
Die UNESCO hat den Verein mittlerweile auf ihre Best-Practice-Liste gesetzt. Als gelungenes Modell für eine nachhaltig wirksame Bürgerkommunikation. Sein jüngstes Projekt steht unter dem Motto: Stoppt Hasspropaganda. Erst prüfen, dann teilen. Es ist die bundesweit erste Kampagne gegen die Verbreitung extremistischer Hetze in sozialen Netzwerken. Das Internet gab es zu Zeiten des großen Kurfürsten nicht. Hasspropaganda schon.
Wer nicht lutherisch ist, ist verflucht.
Predigten lutherische Geistliche von ihren Kanzeln. Und
behüt uns Gott vor dem calvinistischen Gift.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de